1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Da schreibt der Apostel Paulus: Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht: Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir danken dir, Herr Jesus, für dieses wunderbare Wort und wir bitten dich, dass du es uns jetzt aufschließt durch deinen Heiligen Geist, dass du unsere Hoffnung lebendig und unsere Freude auf dich groß machst. Amen. Wir wollen uns heute mit einem weiteren wichtigen Aspekt des Lebens nach dem Tod befassen. Es geht um die Frage, was geschieht mit unserem Körper nach diesem Leben? Diese Frage ist in der Bibel keineswegs unwichtig oder nebensächlich. Sie wird aber trotzdem manchmal vernachlässigt. Manchmal hat man den Eindruck, man verkürzt im Christentum die Heilserwartung nur auf ein rein geistiges Weiterleben der Erlösten im Himmel. Aber die Bibel zeigt uns von Anfang an, dass Gott den Menschen mit einem Leib erschaffen hat. Gott hat den Menschen als eine Einheit erschaffen aus Körper und Geist. Der Mensch ist nicht ein körperloser, immaterieller Geist. Diese Vorstellungen stammen definitiv nicht aus der Bibel, sondern eher aus dem Platonismus und der antiken Gnosis, wo der Mensch nur als ein Geist betrachtet wird und der Körper abgewertet wird. Leib und Seele bzw. Geist bilden nach der Bibel eine Einheit. Wir können das ohne weiteres nachvollziehen. Wenn wir körperliche Schmerzen haben, ist auch unser seelisch-geistiges Befinden beeinträchtigt. Und wenn wir seelische Schmerzen haben, können wir die auch körperlich wahrnehmen, bis hin zu Krankheiten. Nicht nur unsere Seele, auch unser sterblicher Körper braucht Erlösung. Er sehnt sich danach. Und die gute Nachricht ist, Gott hat sich darum gekümmert. Und das ist die Tatsache der leiblichen Auferstehung aus den Toten. Sie beginnt damit, dass unser Herr Jesus Christus leiblich von den Toten auferstanden ist. Die Bibel bezeugt klar, dass es eine leibliche Auferstehung aller Menschen geben wird. Und Paulus bezeugt hier im 15. Kapitel des 1. Korintherbriefes, wie zentral wichtig die Hoffnung auf eine leibliche Auferstehung für uns Kinder Gottes ist. Gott erlöst in Christus auch unseren Leib. In unserem Text geht es um die wichtigen Fragen: Wie wird unser Leib erlöst und wann wird das sein? Wie und wann wird die Auferstehung der Gläubigen geschehen? Vers 50. Das aber sage ich, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können, auch erbt das Verwesliche nicht die Unverweslichkeit. Was ist hier mit dem Reich Gottes gemeint? Reich Gottes meint ganz allgemein die Königsherrschaft Gottes. Gott herrscht als König über seine Schöpfung. Und welche Form nun der Herrschaft Gottes im konkreten Fall gemeint ist, erschließt sich immer aus dem Kontext. Hier geht es um das ewige Reich Gottes in der Herrlichkeitswelt Gottes. Und daher zuerst eine wichtige Abgrenzung. Fleisch und Blut können diese Gottesherrschaft niemals erlangen. Warum? Unser irdischer Körper ist ein Teil dieser gefallenen Schöpfung. Er ist materiell, er ist diesseitig. Wohingegen Gott nicht materiell und ewig ist. Der Körper fällt durch den Fluch der Sünde dem Sterben anheim. Er verwest in der Erde. Er taugt nicht für die ewige, jenseitige, nicht diesseitig materielle Herrlichkeitswelt Gottes. Wir sind in Christus zwar schon erlöst und Erben des Himmels, aber mit dem Leib sind wir immer noch ein Teil der gefallenen Schöpfung. Und diese Spannung zwischen dem Erlöst, aber noch nicht verherrlicht, die bleibt bestehen. Die begleitet uns, solange wir auf der Erde leben. Wie hat nun Gott dieses Problem gelöst? Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden zwar nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Paulus teilt uns hier ein Geheimnis mit, ein Mysterion. Ein Geheimnis ist eine verborgene, verschwiegene Tatsache, die nicht allgemein zugänglich ist. Im Neuen Testament teilt uns Paulus insgesamt 8 Geheimnisse mit, je nachdem, wie man sie zählt. Aber alle haben sie mit Christus und der Gemeinde zu tun. Diese Geheimnisse sind Neuoffenbarungen des erhöhten Herrn Jesus Christus, die er uns durch Paulus schenkt. Das sind keineswegs irgendwelche Geheimlehren unter Eingeweihten, ja, so wie in Mysterienreligionen, sondern sie sind uns durch Paulus alle offenbart im Neuen Testament. Inhalt dieses Geheimnisses hier ist, wir, die Gläubigen, werden einmal verwandelt zu einer neuen Leiblichkeit. Das wird die endgültige Erlösung unseres Leibes sein. Und dann ist die Erlösung in Christus vollendet. Vers 52, plötzlich, in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferweckt werden, unverweslich, und wir werden verwandelt werden. Gott wird uns plötzlich in die neue Leiblichkeit verwandeln. Das wird kein Prozess sein, keine zeitliche Entwicklung, sondern ein einzelnes Ereignis irgendwann in der Zukunft. Dieses Ereignis betrifft 2 Gruppen von Gläubigen. Erstens die Toten in Christus. Ja, die verstorbenen Gläubigen, sie werden auferweckt und verwandelt in den Ewigkeitsleib. Und zweitens die dann noch Lebenden. Ja, Paulus sagt hier wir, er zählt sich also dazu. Die werden ohne zu sterben ebenfalls verwandelt werden. Und gemeinsam sind wir dann bei unserem Herrn. Dieses Ereignis nennt man auch die Entrückung. Wir haben es in der Schriftlesung gehört, 1. Thessalonicher 4, Vers 17. Ich lese es nochmal vor. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Die Entrückung geschieht bei der ersten Wiederkunft Jesu. Die erste Wiederkunft Jesu wird ausschließlich für die Gemeinde geschehen. Sie ist nicht die sichtbare Wiederkunft Jesu als König und Messias. Denn sie geschieht nur für die Gemeinde und sie ist für die Welt nicht sichtbar. Jesus kommt zuerst für die Gemeinde, holt seine Gemeinde ab. Die in Christus Verstorbenen, hier Entschlafene genannt, werden auferstehen und die dann noch Lebenden werden mit Christus entrückt, also von der Erde ins Jenseits hinweggenommen. Dann wird die Gemeinde Jesu vollständig sein. Das Zeitalter der Gemeinde ist dann auf der Erde abgeschlossen. Danach gibt es auf der Erde keine Gemeinde mehr. Nach meinem Verständnis tritt dann der Antichrist auf, der letzte Weltherrscher, der als der größte Verführer aller Zeiten auftritt und die ganze Welt verführen wird, bis hin zur Anbetung Satans. Das ist Thema Offenbarung 13. Und ich denke, dass wir da nicht mehr sehr weit von entfernt sind. Und dann wird Gott seine gerechten Gerichte über diese antichristliche Welt ausführen, bis Jesus am Ende sichtbar in Macht und Herrlichkeit erscheint als der König und Messias und das antichristliche Reich endgültig vernichtet. Die Entrückung der Gemeinde wird davor stattfinden. Und das wird in diesen beiden Stellen, 1. Korinther 15 und 1. Thessalonicher 4, klar bezeugt. Ja, es ist eine spannende Frage, die viel diskutiert wird. Wann wird die Entrückung sein? Zunächst mal, Paulus spricht in den beiden Stellen in der Wir-Form. Das heißt, er rechnet sich selber den dann noch Lebenden zu. Ja, ist ja irgendwie naheliegend. Das deutet für mich darauf hin, dass Paulus auch offenbar dieses Ereignis noch zu seinen Lebzeiten erwartet hat und damit gerechnet hat. Und das sehen wir eigentlich im ganzen Neuen Testament, dass die Apostel diese nahe Erwartung des Kommens Jesu hatten. Ja, demnach könnte die Entrückung jederzeit stattfinden, auch heute. Was sagt denn die Schrift dazu? Es steht hier noch was zur Zeit der letzten Posaune oder wenn die Posaune Gottes erschallt. Was ist jetzt mit dieser Posaune gemeint und wann wird sie geblasen? Die Frage wird von Auslegern unterschiedlich beantwortet. Das jetzt genauer auszuführen wäre ein Thema für sich. Manche meinen, die letzte Posaune wäre die siebte Posaune in der Offenbarung. Ja, die letzte Posaune der sieben Gerichtsposaunen. Der Engel in Offenbarung 11, Vers 15. Und die ertönt genau in der Mitte der großen Drangsal. Die große Drangsal sind die letzten sieben Jahre vor der sichtbaren Wiederkunft Jesu. Das ist die Zeit der schweren Gerichte über die antichristliche Welt, von denen der Herr Jesus in seiner Endzeitrede spricht, in Matthäus 24, 21. Denn dann wird eine große Drangsal sein, wie von Anfang der Welt an bis jetzt keine gewesen ist und keine mehr kommen wird. Ja, die große Drangsal, das ist die Zeit der Herrschaft des Antichristen. Wäre jetzt ein größeres Thema, kann ich jetzt aus Zeitgründen nicht näher darauf eingehen. Daher nur ganz kurz auf die Posaune. Die Gleichsetzung dieser Posaune hier, der Entrückung mit den sieben Gerichtsposaunen, ist aus meiner Sicht fragwürdig. Denn zum einen war die Offenbarung zur Zeit von Paulus noch nicht geschrieben. Er kann sich also nicht unmittelbar darauf beziehen. Zum anderen sehe ich keinen biblischen Beleg dafür, dass man das einfach gleichsetzen kann. Man müsste noch viele andere Stellen dazu betrachten. Ich denke aber, man kann nicht eine ganze Auslegung an so einer schwachen Hypothese aufhängen. Das Hauptproblem, was ich aber sehe, wenn die Entrückung in der Mitte der großen Drangsal geschehen würde, ist aus meiner Sicht der Zeitpunkt der Entrückung und damit der Wiederkunft Jesu wäre damit berechenbar. Das heißt, von dem Tag an, wo die große Drangsal beginnt, wären es nach der Chronologie der Offenbarung bis zur Entrückung noch 3,5 Jahre. Aber das Neue Testament sagt an ganz vielen Stellen, sowohl der Herr Jesus als auch die Apostel, dass der Zeitpunkt seines Kommens uns nicht bekannt ist und nicht berechnet werden kann. Zu dieser eindeutigen Aussage passt auch die Naherwartung des Kommens Jesu im Neuen Testament perfekt. Es kann jederzeit geschehen und deshalb sollen wir jederzeit bereit sein. Das heißt, da muss auch kein besonderes prophetisches Ereignis vorher geschehen. Und deshalb kann die Entrückung jederzeit stattfinden, dann muss sie vor der großen Drangsal stattfinden. Davon bin ich ziemlich überzeugt, je mehr ich mich damit befasse. Und ganz wichtig für uns, wir warten auf Jesus. Jeden Tag warten wir auf Jesus und nicht den Antichristen. Und das ist mir ganz wichtig. Starren wir nicht auf das Böse, sondern auf unseren Herrn, der Wiederkunft kommt. Seien wir erwartungsvoll. Das ist die Hoffnung, die glückselig macht. Es gibt noch eine andere Deutung der Posaune Gottes, die eigentlich viel naheliegender ist. Paulus verwendet oft Beispiele oder auch Ausdrücke aus der Welt des Militärs. Die Posaune wurde beim römischen Militär als Signalinstrument verwendet. In der römischen Legion gab es 3 Posaunensignale. Die erste Posaune bedeutet Lager abbauen, fertig machen zum Abmarsch. Die zweite Posaune bedeutet antreten in Marschordnung. Und die dritte Posaune ist die letzte, bedeutet Abmarsch. Es passt sehr gut zur Entrückung. Die Entrückung ist der Abmarsch der Gemeinde von der Erde. Wenn Gott bildlich gesprochen mit der letzten Posaune das Signal dazu gibt. Und wann das sein wird, das weiß Gott allein. Aber egal, wie man die Frage sieht, entscheidend für uns ist, dass wir so leben, dass wir jederzeit bereit sind, dass wir unserem Herrn begegnen können. Sei es jetzt durch die Entrückung oder auch nach dem Sterben. In 2. Korinther 5, Vers 4 sagt Paulus, denn wir, die wir dem Leibeszelt sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet, sondern überkleidet werden möchten, sodass das Sterbliche verschlungen wird vom Leben. Also Paulus wünschte sich sehnlichst, dass er nicht sterben muss, sondern dass er gleich in diesen Herrlichkeitsleib verwandelt wird. Ja, Paulus lebte schon in dieser Naherwartung. Er rechnete damit zu seinen Lebzeiten. Dann können wir das auch tun. Ja, und wie viel mehr als Paulus müssen wir heute mit einer nahen Entrückung rechnen? Die Corona-Krise hat innerhalb kürzester Zeit zu bislang unvorstellbaren Veränderungen geführt. Und das weltweit. Wer hätte das gedacht? Ich denke, dass weitere Erschütterungen in Kürze folgen werden. Alles das sind für uns Zeichen, dass das Kommen des Herrn sehr nahe ist. Für uns, die Erlösten, sollte das Kommen des Herrn ein Grund zur Freude sein. Ja, lasst uns so beten. Maranatha, komm bald, Herr Jesus. Mit dieser Bitte schließt die Offenbarung das Neue Testament ab. Betrachten wir noch genauer, was bei der Entrückung und Auferstehung geschieht. Vers 53. Denn dieses Verwesliche muss Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche muss Unsterblichkeit anziehen. Also der Ausgangspunkt in Vers 50 war, Fleisch und Blut können Gottes Reich nicht erben. Daher ist zuerst eine Verwandlung, eine Neuschöpfung unserer Leiblichkeit nötig. Und jetzt kommt die Erklärung. Erstens, das Verwesliche zieht Unverweslichkeit an. Das heißt also, die in Christus Verstorbenen, die bei Christus sind, aber noch ohne Leib, die erhalten den neuen Ewigkeitsleib, der der Vergänglichkeit, also der Verwesung, nicht mehr unterworfen ist. Und zweitens, das Sterbliche zieht Unsterblichkeit an. Also die noch auf der Erde lebenden Gläubigen erhalten direkt den unsterblichen Ewigkeitsleib, ohne dass sie vorher noch durch das Sterben gehen müssen. Also ich bin total begeistert, wie exakt die Bibel hier ist mit ihren Begriffen. Ja, das ist nicht nur irgendeine Wortspielerei. Mit dem neuen Leib ist die Erlösung dann endgültig abgeschlossen. Und wir sehen, es geht Gott nicht darum, dass wir irgendwie als Geist im Himmel sind, sondern Gott erschafft uns einen neuen, ewigen, herrlichen Körper. Und das sagt auch das Neue Testament. Noch an 2 Stellen, Philipper 3, 20 und 21. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus erwarten als den Retter, der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird, sodass er gleichförmig wird seinem Leib der Herrlichkeit, vermöge der Kraft, durch die er sich selbst auch alles unterwerfen kann. Und 1. Johannes 3, Vers 2. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm gleichgestaltet werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Also wir erhalten einen Herrlichkeitsleib, wie ihn der Herr Jesus selbst hat. Ja, so steht es geschrieben, das ist unfassbar. Ich würde das nicht sagen, wenn es hier nicht so stünde. Das ist unsere himmlische Berufung. Das ist Gottes Ziel mit uns, die Vollendung unserer Erlösung. Und dann sind wir endgültig am Ziel angelangt, Vers 54 in 1. Korinther 15. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Der Tod und seine Auswirkungen sind dann endgültig beseitigt. Und dann findet die letzte Siegesfeier statt. Die Siegesfeier findet im Himmel statt, nicht auf der Erde. Dann ist die Erlösung vollkommen abgeschlossen, auch für unseren Leib. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Ja, die Sünde hat den Leib den Tod überliefert und dieser Stachel ist dann weg, endgültig weg, beseitigt. Dann ist auch das erfüllt, was in Jesaja 53 steht. Wir sind endgültig geheilt durch seine Wunden. Bitte beachten wir, alle körperlichen Heilungen, die wir hier auf der Erde erleben, sind immer nur vorläufig. Sie werden spätestens durch das Sterben zunichte gemacht. Was ist das für eine herrliche Hoffnung? Für alle, die zu Jesus gehören, durch Buße, Bekehrung und Wiedergeburt. Sagen wir ihm täglich Lob und Dank und Anbetung dafür. Ein weiteres Problem wird Gott dann endgültig gelöst haben, nämlich das Problem der Sünde. Vers 56, der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Das ist jetzt eine etwas merkwürdige Aussage hier, die Kraft der Sünde ist das Gesetz. Was meint er hier? Warum ist das Gesetz die Kraft der Sünde? Soll uns das Gesetz nicht vielmehr zum Guten anleiten? Was stimmt am Gesetz nicht? Das Gesetz oder Gottes Gebote und Ordnungen allgemein sind Gottes Maßstab. Was bei Gott richtig und falsch ist, den gibt es. Weil es bei Gott richtig und falsch gibt, darum gibt es Sünde. Am Gebot Gottes ist nichts verkehrt. Ja, wir Menschen sind verkehrt. Wir sündigen, wir handeln gegen Gottes Willen und nach dem Urteil des Gesetzes verfallen wir dadurch dem Tod. Und das bedeutet die Kraft der Sünde. Da steht im Griechischen das Wort Dynamis. Ja, das kennen wir als Dynamik, als Kraftentfaltung. Das ist also diese unheilvolle Kraftentfaltung, Dynamik der Sünde. Gegen Gottes Willen zu handeln und dann dem Tod zu verfallen. Und diese Dynamik bildet das Gesetz ab. Diese unheilvolle Dynamik wird mit dem neuen Leib dann endgültig aufgehoben sein. Mit anderen Worten, mit dem neuen Leib können wir nicht mehr gegen Gott sündigen. Es wird in Gottes ewigem Reich keinen neuen Sündenfall mehr geben. Sünde existiert in Gottes neuer Schöpfung nicht mehr. Und damit ist auch kein Gesetz mehr nötig, weil es keine Übertretung mehr gibt. Wir sind eins mit dem Willen Gottes. Auch das gehört zur Vollendung unserer Erlösung. Die endgültige Erlösung von der Macht der Sünde, unter der wir hier noch so leiden. Das ist Gottes Endziel in seinem Erlösungsplan. Und das sollte uns beständig zum Lob und zur Anbetung Gottes führen. Nun kommen wir zum Schluss noch zur praktischen Anwendung dieser Wahrheiten. Es geht Gott nicht nur darum, dass er uns irgendwie vertröstet auf ein besseres Leben im Jenseits, sondern diese Hoffnung ist sehr wichtig, sie ist sehr real für unser irdisches Leben heute. Die erste Auswirkung steht in Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben an den Herrn Jesus haben wir heute schon den Sieg über die Sünde, über den Tod und den Teufel. Das ist eine göttliche Tatsache. Denn der Sieg Jesu ist schon geschehen, vor 2000 Jahren am Kreuz. Er ist vollkommen und er steht uns jetzt schon jederzeit im Glauben zur Verfügung. Jesus Sieg will und er soll sich in unserem täglichen Leben auswirken, bis er endgültig verwirklicht wird am Ende der Zeit. Und darum lasst uns nicht beten, Herr, schenk mir Sieg in dieser oder jener Angelegenheit, sondern danken wir doch Gott beständig für den Sieg, den wir in unserem Herrn Jesus Christus schon haben. Ja, das ist Glaube, das ist gelebter Glaube. Wir stellen uns in unseren Situationen immer auf den Sieg Jesu und nehmen ihn mit Danksagung im Glauben in Anspruch. Wir können sagen, danke Herr, du hast vollkommen gesiegt. Der Sieg ist mir geschenkt in dir. Und danke, dass du auch in dieser Not als Sieger hervorgehen wirst. Die zweite Auswirkung unserer Hoffnung, Vers 58. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist im Herrn. Wir haben immer Hoffnung und Ausdauer, auch in Schwierigkeiten. Das macht uns resistent, das macht uns widerstandsfähig, auch gegen Nöte und Widrigkeiten. Die Hoffnung der herrlichen Zukunft ermutigt uns, dass wir im Leben und im Dienst für unseren Herrn weitergehen können und dabei noch mehr geben können, ja, zunehmen. Wir geben uns mit dem bisher Erreichten nicht zufrieden, sondern wir lassen uns von Gott herausfordern, auch durch neue Aufgaben. Wenn man schon lange im Dienst für den Herrn stehen, kann sich auch mal Frust einstellen. Was hat das bisher gebracht? Ich sehe nicht viel Frucht oder gar keine. Und da sagt uns dieses Wort, nein, deine Arbeit in Jesus ist nie vergeblich. Warum? Gott ist es, der die Frucht wirkt, nicht ich. Wenn wir aber schnelle Resultate erwarten, dann sind wir auch schnell frustriert. Aber in dem Wissen, dass Gott uns an sein herrliches Ziel führt, weil Jesus am Kreuz schon vollkommen gesiegt hat, haben wir auch die Gewissheit, dass er unseren schwachen, unvollkommenen Einsatz zu seiner Ehre gebrauchen wird. Und so können wir auch in schwierigen Phasen unseres Dienstes durchhalten und weitermachen. Nicht aufgeben oder resignieren. Auch wenn es nicht gut läuft, wir Widerstände haben oder die erhofften Veränderungen ausbleiben. Die Aussicht auf das Ewigkeitsziel, die Erlösung unseres Leibes bei Jesus zu sein, das lässt uns festbleiben in allen Widrigkeiten, weil Jesus Sieger ist. Amen. Herr Jesus, wir loben dich und wir beten dich an für deinen Sieg, den du vollbracht hast. Dein Erlösungsplan ist fertig und du führst ihn durch zu deiner Zeit. Und danke, Herr, dass du uns diese Hoffnung heute gibst, die uns stark macht, die uns durchhalten lässt, die uns nicht verzagen lässt und Freude schenkt, auch wenn die Welt immer dunkler wird, weil wir wissen, wir gehen ins Licht. Und bitte, Herr, lass diese Hoffnung jeden Tag umso lebendiger sein in uns, je mehr die Dunkelheit zunimmt, und lass uns strahlen als deine Lichter, solange du uns noch die Zeit dazu gibst. Mach uns bereit, Herr, für dein Erscheinen. Lass uns so leben, dass wir dich jederzeit erwarten und dir jederzeit begegnen können. Amen. Amen.